Ich freue mich von Herzen, Sie hier alle wiederzusehen, offenbar gesund und wohlbehalten. Und was ich bisher im Doksan sah und erlebte, zeigt mir sehr deutlich, dass dieser Winter nicht vergebens war. Eben der rezitierten Nennen Furishi, dieses Bewusstsein nicht abreißen lassen. Ja, so ist es. In gewisser Weise ist ihre Übung den Winter über durchgegangen. Und zwar bei allen. Sehr dankbar dafür. So, ich möchte Ihnen gleich noch Grüße ausrichten aus Kamakura von Yamada Roshi und seiner Frau und auch von Miyazaki Kanon Roshi, der Ihnen auch sehr herzlich danken lässt für all Ihre Grüße im Winter. Er entschuldigte sich sehr, dass er nicht geantwortet hat. Aber er ist ein wirklich sehr beschäftigter Mann und ich sagte ihm, es sei nicht nur erforderlich, ich würde es gern ausrichten. Wir haben außerdem von Yamada Roshi und seiner Frau einen neuen Kiyosaku geschenkt bekommen. Alle die, die am Freitagabend hier waren, wissen das schon und haben ihn auch gesehen. Ein Kiyosaku aus einem besonderen Hartholz, Keiaki. So wie man ihn heute in Japan nicht leicht bekommt. Und auf diesem Kiyosaku steht Honrai Muichiwutsu oder Muichimotsu. Im Grunde gibt es nicht ein Ding. Ja. Gut daran immer wieder erinnert zu werden, wenn wir durch alle möglichen Dinge in Verwirrung geraten. Im Grunde gibt es nicht ein Ding. So, wir fahren jetzt weiter fort mit diesen einführenden Unterweisungen, wie sie einst Harada Daion Roshi formulierte und wie sie uns durch meinen ersten Meister Yasutani Haku und Roshi übermittelt sind. Wir sind stehen geblieben am Ende der Worte über Shikantaza. Also nichts als sitzen, Shikantaza, nichts als treffend sitzen. Und jetzt schließt sich die Parabel von Enyadatta an. Ich lese Ihnen wie immer zunächst vor. Heute will ich die Geschichte von Enyadatta, die aus dem Ryogon-Sutra stammt, behandeln. Dieses Ryogon-Sutra ist auf Sanskrit Surangama-Sutra. Ist die Aussprache richtig? Nein, Surangama, also Surangama-Sutra. Und dieses Sutra beschäftigt sich mit den Stufen der Entwicklung bis zu tiefer Erleuchtung. Wie Sie wissen, heißt Sutra Leitfaden oder Leitfäden. Also insofern ist es sinnlos, noch ein S anzuhängen, aber das ist inzwischen Sprachgewohnheit geworden im Plural. Und Sutra sind die Worte des Buddha, die später aufgezeichnet wurden. Es gibt viele, viele Sutra, wie wir wissen, verschiedene Sammlungen. Wie es ja auch verschiedene Evangelien gibt. Diese Geschichte wird Ihnen über viele schwer verständliche Punkte des Buddhismus Klarheit verschaffen, wenn Sie aufmerksam darüber nachsinnen. Diese Begebenheit soll sich zu Lebzeiten des Buddha zugetragen haben. Also wenn es hier heißt, des Buddha, dann ist es immer Shakyamuni Buddha. Oder Gautama Buddha, wie wir auch sagen. Ich weiß nicht, ob sie wahr oder legendär ist. Jedenfalls war Enyadatta eine schöne Jungfrau, die nichts mehr erfreute, als sich allmorgendlich im Spiegel zu betrachten. Eines Tages, als sie in den Spiegel sah, gab es darin kein Spiegelbild ihres Kopfes. Warum gerade an diesem Morgen nicht, das sagt das Sutra nicht. Auf jeden Fall war der Schrecken so groß, dass sie ganz außer sich geriet, herumraste und zu wissen verlangte, wer ihren Kopf weggenommen habe. Wer hat meinen Kopf? Wo ist mein Kopf? Ich sterbe, wenn ich ihn nicht finde, jammerte sie. Obgleich jeder Mann ihr sagte, sei doch nicht töricht. Dein Kopf sitzt dir auf den Schultern, wo er immer saß. Weigerte sie sich, das zu glauben. Nein, das stimmt nicht, nein, das stimmt nicht. Jemand muss ihn mir weggenommen haben, schrie sie und fuhr in ihrer wahnsinnigen Suche fort. Schließlich schleppten ihre Freunde, die glaubten, sie sei verrückt geworden, sie nach Haus und banden sie an einen Pfosten, um sie daran zu hindern, dass sie sich Schaden antäte. Sicher mag der eine oder andere über diese schöne Enyadatta lächeln, die sich da wie eine Wahnsinnige benimmt, auf der Suche nach ihrem Kopf. Aber im Grunde ist sie wohl viel weiter damit, als die allermeisten Menschen in ihrem Jedermannsbewusstsein. Die ohne das Eigentliche zu sehen, meinen, es sei alles. Das sei alles, es sei alles in Ordnung. Damit wüssten sie alles, könnten sie alles. Und das sei nun eben alles. Ja, und dann kommt der Punkt, wie hier bei Enyadatta als nächster Schritt, dass man sagt, ja, da stimmt ja irgendetwas nicht. Da ist ja etwas und das fehlt mir. Etwas, was zwar, wie alle Weisen sehen, da ist, aber nicht gefunden hat. An dieser Stelle also rast hier Enyadatta herum und ihre Freunde binden sich schließlich an, dass sie sich nichts tut. Das angebundene Wesen kann man der Sazen-Übung vergleichen. Durch die Stilllegung des Körpers erlangt auch der Geist ein gewisses Maß an Ruhe. Und obgleich er noch immer verwirrt ist, wie Enyadattas Geist im Glauben, dass sie keinen Kopf habe, so wird doch wenigstens der Körper davor bewahrt, seine Kräfte zu vergeuden. Also schon allein in Ruhe zu sitzen, ist schon eine Hilfe. Ihre guten Freunde redeten ihr geduldig zu, dass sie doch noch immer ihren Kopf habe, und allmählich kam sie so weit, es halb und halb zu glauben. Ihr Unterbewusstsein begann die Tatsache zu akzeptieren, dass sie womöglich verblendet war, in der Meinung, sie habe ihren Kopf verloren. Man kann Enya Datta, während sie die Versicherungen ihrer Freunde empfängt, mit denen vergleichen, die die Darlegungen, also Teisho, des Roshi hören. Anfangs sind diese Lehren schwer zu verstehen. Wenn man sie aber aufmerksam anhört, sinkt jedes Wort ins Unterbewusstsein und sie kommen an den Punkt, da sie denken, ist das wirklich wahr? Ich möchte wohl wissen, ob... Ja, es muss schon stimmen. Plötzlich versetzte einer ihrer Freunde ihr eine heftige Ohrfeige und sie schrie vor Schmerz und Schrecken auf. Au, das ist dein Kopf. Da ist er, rief ihr Freund aus. Und augenblicklich sah Enya Datta ein, dass sie sich einer Täuschung hingegeben hatte, in der Meinung, dass sie ihren Kopf verloren habe, während sie ihn doch die ganze Zeit über gehabt hatte. In gleicher Weise ist das Schlagen beim Sazen von höchstem Wert. Körperliche Schläge genau zur rechten Zeit, wenn es zu früh ist, haben sie keine Wirkung, können Selbstwesensschau herbeiführen. Einerlei, ob sie durch den Kyosaku, also den Stock, oder unmittelbar von Hand durch einen einfühlsamen Lehrer ausgeteilt werden. Ja. Auch bei uns ist das schon geschehen, dass jemand beim Schlag zu einem Durchbruch kam. Aber das ist natürlich leider nicht bei jedem Schlag der Fall. Wir haben hier keinen Zauberstock, sondern einen Helfer. So liegt der Wert des Kyosaku also nicht allein darin, sie anzuspornen, sondern ein harter Schlag damit kann, wenn sie einen entscheidenden Punkt im Sazen erreicht haben, ihren Geist jählings ins Bewusstsein seines wahren Wesens stürzen. Mit anderen Worten zur Erleuchtung bringen. Als das Enya Datta geschah, fühlte sie sich derart freudig erhoben, dass sie herumlief und rief, ach, ich habe ihn, ich habe doch noch meinen Kopf, ich bin so glücklich. Das ist die Verzückung beim Kensho. Wenn es eine tiefe Erfahrung ist, können sie vor lauter Freude 2 bis 3 Nächte nicht schlafen. Es ist wichtig, sich zu hüten, darin etwa eine Regel zu sehen. Das ist eine häufige Beobachtung und nichts anderes. Ich kenne Menschen, die nach einem Durchbruch zum ersten Mal wirklich gut schliefen. Das gibt es auch. Die Menschen sind verschieden, jeder ist anders. Ja, alle möglichen Wirkungen kann es haben. Der eine weint, der andere lacht. Ein anderer lächelt, wie auch immer. Dieses Wort Kensho heißt wörtlich übersetzt, wie Sie wissen, Selbstwesensschau. Ich habe Yamada Roshi auch gesagt, dass mir dieses Wort immer unsympathischer wird. Und darauf lachte er und sagte, das teilen Sie mit Dogen Zenji, der es auch nach Möglichkeit nicht benutzte. Und warum nicht? Aus dem gleichen Grund, weil es immer so aussieht, als wäre hier ein Subjekt, das sich nun da irgendwo sein wahres Wesen ansieht, also als Objekt. Das ist natürlich nicht der Fall. Diese Schwierigkeit betont auch Plotin in seiner 6. Eneade, wo er nichts anderes schildert als sein Erleuchtungserlebnis. Und ich habe leider jetzt den Text nicht da. Was ich sage, sind keine wörtlichen Zitate. Aber dem Sinn nach heißt es etwa, also man sieht zum ersten Mal. Aber man sieht nicht so, wie ein Subjekt ein Objekt sieht. Da sind nicht zwei, sagt er wörtlich. Ja. Also, ich nehme lieber das Wort Durchbruch. Durchbruch hat natürlich auch gewisse missverständliche Implikationen, als wäre da überhaupt irgendetwas, das man durchbrechen könnte. Dieses, was man durchbricht, diese Wand, ist ebenfalls imaginär, aber irgendwie müssen wir uns ja nun wohl ausdrücken. Und ich glaube, Durchbruch ist harmloser und weniger angetan zu Missverständnissen zu führen. Ja. Wir haben natürlich im Japanischen noch das Wort Satori. Im Grunde heißt Satoru als Verb erkennen. Aber in der Anwendung nimmt man es im Allgemeinen, das ist eine Frage einfach der Höflichkeit, wenn man vom Satori der Buddhas und Weisen und Patriarchen spricht, und in unserem Bereich sagten wir Kensho, aber der Sinn ist natürlich der gleiche. Unser deutsches Wort Erleuchtung ist auch nicht ideal, denn das mag dazu führen, dass wir denken, dass ein solcher Durchbruch mit Licht verbunden ist. Das kann sein, aber das ist durchaus nicht etwa wesentlich. Also, in Wirklichkeit gibt es kein richtiges Wort dafür. Und wenn es einer erlebt hat, nun, dann weiß er ohne Worte, was da geschieht. Er weiß es, ohne es zu wissen. Er begreift es, aber er versteht es nicht. Auch dann. So, also hier weiter in unserem Text. Indessen ist es ein halb verrückter Zustand. Es ist, vorsichtig ausgedrückt, zumindest wunderlich, wenn man vor Freude überströmt, weil man einen Kopf gefunden hat, den man von Anbeginn an hatte. Es ist auch nicht weniger wunderlich, wenn sie voller Freude über die Entdeckung ihrer Wesensessenz sind, die sie ja nie verloren hatten. Diese Ekstase ist zwar durchaus echt, aber man kann ihren Geisteszustand nicht als natürlich bezeichnen, solange sie sich die Vorstellung »Ich habe Erleuchtung gefunden« nicht völlig aus dem Kopf schlagen. Achten Sie gut auf diesen Punkt, denn er wird häufig missverstanden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Solange da noch irgendein Anhaften an diesem Erlebnis ist, an dieser tiefinneren Erfahrung, stimmt etwas nicht. Menschen, die von ihren Kenntnissen reden, ja, nicht so gut. Es ist zwar begreiflich, vor allen Dingen zuerst, aber dann muss es wirklich verschwinden. Und wenn man sagt, vergessen werden, dann ist ja klar, dass man eine so neuartige, tiefe Erfahrung nicht vollständig vergessen kann. Das ist ja unmöglich. Und sie wirkt sich ja auch, ja Gott sei Dank, weiterhin aus. Das soll sie ja auch. Aber wenigstens muss es verschwinden aus dem Kopf. Weg mit all dem. Denn sonst ist es nur ein etwas mehr, dem man sich verhaftet. Ne? Als eh schon. Und natürlich geht es dann schnell abwärts. So, der Punkt, da wir überhaupt nicht mehr zurückfallen können in unsere Entwicklung, ist sehr hoch, wie mir immer klarer wird. Als Enyadattas Freude allmählich verebbte, erholte sie sich von ihrem halb verrückten Zustand. Genauso ist es beim Satori. wenn sich das Delirium des Entzückens langsam legt und dabei alle Gedanken über diese Wesensschau mit sich fortnimmt, finden sie sich in eine wahrhaft natürliche Lebensweise hinein und es gibt dabei nichts Wunderliches mehr. Ehe sie jedoch diesen Punkt nicht erreicht haben, ist es ihnen unmöglich, in Harmonie mit ihrer Umwelt zu leben und auf dem Wege wahrer geistiger Schulung fortzufahren. Also auch hieraus erhält, dass solch ein Durchbruch ein Anfang ist. Und das, wie Yamada Roshi oft betont, integrieren in unseren Alltag, in unser ganzes Leben, das ist wirklich ein endloser Weg, während es nicht so ungeheuerlich schwer ist, zu einem Durchbruch zu kommen. Ja. Ich werde nun die Bedeutung des ersten Teils dieser Geschichte im Einzelnen erläutern. Da die meisten Menschen der Erleuchtung gleichgültig gegenüberstehen, ist ihnen auch die Möglichkeit eines solchen Erlebnisses unbekannt. Ja, sie wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ja. Sie sind einfach in den Alltag verstrickt, wie Yamada Roshi immer wieder sagt, in die Zähler oberhalb des Bruchstrichs, ohne zu wissen, dass es da noch einen Nenner Null unendlich gibt. Und mit einem Durchbruch entdecken wir, ja, wenn er tief genug ist, wirklich deutlich diese Welt von Null unendlich. Aber das ist natürlich nicht das Ende. Im Moment verschwinden zunächst mal die Zähler, also alle Phänomene. Alles, was wir normalerweise mit Sinnen wahrnehmen, mit dem Intellekt, der nicht umsonst in Asien zu den Sinnen gezählt wird, denken. All das ist für einen Moment verschwunden. Aber das ist noch nicht die wahre Wirklichkeit. Erst wenn Zähler, also alles Phänomenale, und Nenner völlig zu einem geworden sind. Gar kein Bruchstich mehr, wenn es im Grunde von Anfang an nie gab. Dann erleben wir die wahre Wirklichkeit. All das sind natürlich Bilder, heften Sie sich bitte auch daran nicht. Also hier hörten wir gerade, die meisten Menschen kommen noch nicht mal auf die Idee, dass es so etwas gibt, wie erleuchtet, das heißt, eine völlig andere Sicht. Sie sind wie Enyadatta, als sie sich des Vorhandenseins ihres Kopfes gar nicht bewusst war. Aber da war Enyadatta schon auf der Suche danach zum Unterschied von diesen Menschen. Sie merkte schon, da fehlt mir ja doch was, sonst hätte sie sich ja nicht benommen wie eine Verrückte. Dieser Kopf entspricht natürlich dem Buddha-Wesen, also unserer eingeborenen Vollkommenheit oder dem wahren Wesen. Wir können auch sagen, dem Christuswesen. Ja. Ja. Im Grunde natürlich ganz jenseits jeglicher Bezeichnung. In dem Moment, da wir bezeichnen, das haben wir ja gerade gesehen, engen wir schon ein. Dann entstehen solche Vorstellungen, also ja, es kann doch nur entweder Buddha-Wesen sein oder Christus-Wesen oder sonst ein Wesen. Ja. So ist es eben nicht. Am deutlichsten und wenigsten missverständlich ist vielleicht, wenn wir sagen, unser wahres Wesen. Ja, unsere eingeborene Vollkommenheit. Den meisten Menschen kommt noch nicht einmal der Gedanke, dass sie überhaupt ein Buddha-Wesen besitzen, steht hier, bis sie hören, Also Buddha-Wesen besitzen ist natürlich keine ideale Ausdrucksweise, aber das kommt natürlich hier dazu, in Analogie zu einem Kopf haben. Im Grunde haben wir ja auch nicht unseren Kopf, nicht ein Objekt. Und natürlich ist Buddha-Wesen kein Objekt, das wir haben oder nicht haben können, wie wir ein Auto haben oder nicht haben können. Wir sind das und sonst nichts. Also, bis Sie hören, Shujo Honrai Hotoke Nari. Alle Geschöpfe sind von Urbeginn an Buddha. Also, auch dieses Urbeginn an ist natürlich schon wieder missverständlich. Für Honrai ist es die Übersetzung. Im Grunde ist vielleicht besser. Denn da ist natürlich kein Beginn, auch nicht ein Urbeginn. Wir kommen immer sofort in eine Falle, wenn wir versuchen, diese Bereiche irgendwie in Worte zu fassen. Und bei dem ganzen Übersetzen fällt mir immer wieder auf, wie viel leichter sich das auf Japanisch oder Chinesisch ausdrücken lässt. In unserer Kultur sind wir eben doch so sehr an Dualitäten gewöhnt. Und natürlich spiegelt sich das in der Sprache. Denken Sie allein an all diese reflexiven Verben. Ich wasche mich. Ich wasche die Teller. Ich wasche mich. Also für Japaner zum Beispiel ist das ganz außerordentlich komisch, wenn man das spaßeshalber mal wörtlich übersetzt. Meine Todai-Studenten haben so schallend gelacht, dass die ganzen Nachbarlehrer hinterher fragten, ja, was war denn da bloß los? Ja, also, das ist nur eins von vielen anderen Fakten, die alle das Gleiche sagen. Unsere transitiven Verben, die verlangen eben ein Objekt, und wenn wir keins haben, dann sagen wir es oder das. Aber nichts derartiges finden Sie im Japanischen, und so viel ich weiß, im Chinesischen. Diese Kuan zum Beispiel sind ja alle halb chinesisch. So. Es ist also nicht dasselbe, ob ich höre Shujo Honrai Hotoke Nari oder ob ich lese, alle Geschöpfe sind von Urbeginn an oder im Grunde Buddha. Im Grunde ist noch besser. Ja. Das werde ich den Scherzverlag bitten, eines Tages. Dann rufen sie plötzlich aus. Also sie wissen, dass dieses Shujo Honrai Hotoke Nari aus dem Preisgesang des Sazen stammt, von Hakuin Senji. Dann rufen sie plötzlich aus, wenn sie das hören, ja, dann muss auch ich Buddha-Wesen haben. Aber wo ist es? Das kommt davon, wenn man es für ein Objekt hält. An irgendeiner Stelle sagt Sri Ramana Maharshi, der große indische Weise und Heilige, der Weise sagt, es ist. Und der Nichtwissende sagt, wo? Genau das ist auch hier der Fall, natürlich. Und wir können ja auch gar nicht anders, so fangen wir halt an. Also immer noch besser, wir fragen wo, als wir fragen nicht wo. Und so beginnen sie ihre Suche eben nach ihrem wahren Wesen, gleich Enyadatta, als sie zum ersten Mal ihren Kopf vermisste und auf der Suche nach ihm herumraste. Also, sie sehen auch in anderen Kulturen, also im Buddhismus, auch im Hinduismus, ist man sich durchaus nicht allgemein dessen bewusst, dass das Königreich Gottes in uns ist. Sie fangen damit an, verschiedene Teisho zu hören, die ihnen widerspruchsvoll und rätselhaft erscheinen. so hören sie, dass ihr Urwesenskern sich nicht von dem des Buddha unterscheidet. Ja sogar, dass die Substanz des Weltalls an Umfang und Dauer ihrem eigenen Buddha-Wesen gleicht. Ja. Für unser Jedermannsbewusstsein natürlich völlig unsinnig. Ja. Da bleibt uns eben gar nichts anderes übrig, als die Ebene zu wechseln, die aber alle Ebenen einschließt. Da aber ihr Geist von Verblendung umwölkt ist, sehen sie sich selbst einer Welt von einzelnen Wesenheiten gegenüber. Also da haben sie die Dualität. Hier ich und alles andere draußen. Sobald sich der feste Glaube an die Wirklichkeit dieses Buddha-Wesens in ihnen festgesetzt hat, werden sie dazu getrieben, es mit der ganzen Kraft ihres Seins zu suchen. Gerade so wie Enyadatta niemals ohne ihren Kopf war, so sind auch wir niemals von unserem essentiellen Buddha-Wesen getrennt, ob wir nun erleuchtet sind oder nicht. Das ist ganz wichtig. Es ist natürlich nicht so, dass wir durch einen Durchbruch plötzlich nun Buddha-Wesen oder Christus-Wesen erlangten, sondern wir sehen plötzlich, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, was ist. Mal zu einem sehr kleinen Grad. Aber das macht einen Unterschied, einen großen Unterschied, auch der kleinste Durchbruch. Wir sind uns dessen in unserem Jedermannsbewusstsein nicht bewusst. Wir gleichen Enyadatta, der ihre Freunde sagten, sei doch nicht albern, du hast doch immer noch deinen Kopf. Du täuschst dich, wenn du das nicht glaubst. Die Entdeckung unseres wahren Wesens kann man mit Enyadattas Entdeckung ihres Kopfes vergleichen. Und was haben wir entdeckt? Nur, was wir niemals verloren haben. Ja. Indessen sind wir so begeistert wie sie, als sie ihren Kopf gefunden hatte. Wenn die Begeisterung verebbt, wird uns klar, dass wir gar nichts Außerordentliches errungen haben. Und erst recht nichts selbst. Nur ist jetzt alles vollkommen natürlich. Nun ja, nach einem ersten kleinen Kensho ist noch lange nicht alles vollkommen natürlich. Hier wird von einem tiefen Satori gesprochen. Und dann so allmählich ist dann alles völlig natürlich. Ja. Dieses natürlich fällt in eins zusammen mit all dem, was wir übernatürlich nennen. Die Natur selbst ist übernatürlich. Das Übernatürliche selbst ist natürlich. Und wenn wir das wirklich tief und klar erleben, dann integriert es sich allmählich in unser Alltag. Und wie wir im Deutschen so richtig sagen, es wird uns zu Fleisch und Blut.